Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, ich bin ein Mensch. Mir gegenüber sitzt Professor Dr. Sascha Skorupka. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Sascha, bist du ein Mensch?
Ich kann jetzt vieles behaupten, ne? Ich sage einfach mal ja. Wie kommst du jetzt darauf, dass ich kein Mensch bin, sag mal?
Na, das liegt vielleicht an unserem heutigen Thema. Wir sprechen über Aliens. Wir haben ja in der letzten Episode auch schon das Thema so ein bisschen angerissen und wollten das heute vertiefen. Wir reden über Aliens und das ist ein Thema, was, ich weiß nicht, aber du wolltest es gerne, dir am Herzen liegt. Warum?
Ich hatte gerade so im Kopf auf deine Frage als Antwort, ich bin Alien und identifiziere mich als Mensch oder so, müsste man ja eigentlich in dem Zusammenhang sagen. Ich wollte das, weil wir über UFOs gesprochen haben und weil UFOs ja häufig auch mit Aliens in Verbindung stehen.
Ja. Ganz genau.
Und über Aliens hatten wir keine Zeit zu reden, habe ich gesagt, müssten wir eigentlich eine extra Folge für machen.
Ja, wir reden nicht über die Filmreihe Alien oder Aliens. Alien Earth startet ja eine tolle neue Serie gerade auch in diesem Franchise. Da wollen wir nicht drüber reden, sondern über außerirdisches Leben. Fangen wir mit der einfachsten Frage an, die ich mit einem vielleicht beantworten würde. Gibt es Aliens?
Ich würde sagen, ja, aber. Also was heißt denn für dich Aliens? Sind für dich Aliens die grauen, dickäugigen, großäugigen Männchen? Oder was ist für dich ein Alien?
Ich weiß nicht, wie die aussehen. Also ich bin jetzt noch keinem wissentlich begegnet. Ich glaube, optisch könnten die auch aussehen wie wir. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, Varianten. Superman ist ja beispielsweise auch ein Alien. Und den gibt es ja, zumindest im Fernsehen und in Comics und im Film.
Gibt es im Fernsehen, also muss es.
Aber wie sie aussehen, weiß ich nicht. Aber ob es außerirdisches Leben gibt mit Menschen oder mit Wesen, die zumindest weiterentwickelt sind, das könnte ich mir vorstellen in diesem riesen Universum, was es gibt. Oder Universen, muss man ja sagen. Warum sollte es da nicht irgendwo ein auch intelligentes Leben geben?
Ja, du hast da ganz viele Voraussetzungen drin. Also bei der Frage, gibt es außerirdisches Leben, würde ich sagen grundsätzlich ja, weil Leben fängt ja auch schon bei Bakterien und oder sagen wir mal ganz allgemein einzelligen Lebewesen an. Und da bin ich mir ganz sicher, dass es das gibt. Auch aus dem Argument heraus, weil es eben so viele Sterne und Planeten und so weiter gibt, das wird schon geben.
Gehe ich da mal kurz rein. Die Milchstraße zwischen 200, 400 Milliarden, man weiß es nicht genau, Sterne. Und die wiederum, die Milchstraße ist eine von 100 Milliarden Galaxien. Also
riesig. Ich habe gehört irgendwie eine andere Schätzung, 200 Milliarden Galaxien. Also sagen wir mal viele.
Ja.
Eine Milliarde ist ja auch eine Größenordnung, die sich kaum einer vorstellen kann. Wenn ich gleich was mit Milliarde anfangen kann, das sind 1000 Millionen. Also viele. Und wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt und sich dann anguckt, wie mal eben Schulden in Milliardenhöhe aufgenommen werden oder irgendwo Milliardenausgaben sind, das sind immer 1000 Millionen. Ja, und allein unsere Galaxis, die, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwie eine Höhe von 20.000 Lichtjahren oder so eine Dicke von 20.000 Lichtjahren und einen Durchmesser von Größenordnung 100.000 Lichtjahren hat, die enthält, wenn ich das richtig im Kopf habe, 50 Milliarden Sonnen. Also Sterne und dann, selbst wenn man jetzt annimmt, dass nur jede fünfte davon Planeten hat, dann hat man 1 Milliarde Planeten. Oder Quatsch, 10 Milliarden Planeten. Ja. Und wenn man dann davon ausgeht, dass nur jeder zehnte davon oder jeder zehnte Stern davon Felsplaneten hat, also sowas wie die Erde zum Beispiel, dann sind wir immer noch bei 1 Milliarde. Mhm. Und dass auf irgendeinem von diesen Planeten sich niedere Lebensformen, also sowas wie Bakterien oder Pilze oder sowas oder Pflanzen oder so entwickelt hat, da bin ich mir sicher, das wird so sein. Aber ob es intelligentes Leben gibt, das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil man da auch wieder fragen muss, was heißt denn intelligent? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Muss man auch nochmal den Begriff genau erklären, also, aber das ja.
Man könnte natürlich sagen, menschenähnliches.
Ja.
Menschenähnlich, das wäre ja was. So, dann, ja, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Weil, wenn es das geben sollte, dann ist die große Frage, warum kriegen wir das nicht mit? Und diese große Frage, das ist ein total interessantes und spannendes Paradox, das sogenannte Fermi-Paradox, was kurz gesagt heißt, wo sind sie dann? Wo sind sie alle? Ja. Also wenn es außerirdisches Leben gibt, was menschenähnlich ist oder auf einer ähnlichen Entwicklungsstufe wie die Menschen ist, dann müssten wir das irgendwie ja mitbekommen. Oder was vielleicht sogar noch weiterentwickelt ist. Dann müssten wir das ja irgendwie mitbekommen. Also wenn wir jetzt sagen, allein in unserer Galaxis, die hier jetzt übersichtlich ist, vergleichsweise, wenn wir dann sagen, na ja, da wird's also, wenn wir jetzt diese Rechnung ganz grob runterrechnen, da wird's vielleicht, was weiß ich, zwischen 1000 und 1 Million Planeten geben, die intelligentes Lebewesen, wo sich intelligentes Leben, Intelligenz nach unserem Verständnis, also irgendwie menschenähnlich, entwickelt hat, dann müssten die ja auch wahrscheinlich ähnliche Sachen tun wie wir. Mhm. Also die müssten dann wahrscheinlich auch, also wir gehen ja davon aus, dass die Physik dort gilt, das heißt, die müssten dann auch irgendwie im Rahmen der physikalischen Gesetze zum Beispiel sowas haben wie Kommunikation, also Rundfunkwellen, irgendwas mit Licht. Die müssten wahrscheinlich, wenn sie auf einem Planeten leben, der auch einen Tag- und Nachtrhythmus hat, was schon gut wäre, weil es gibt gute Gründe anzunehmen, wenn ein Planet keinen Tag- und Nachtrhythmus hat, dass dann Leben sich deutlich schwieriger entwickeln kann. Dass sie auch sowas wie eine Beleuchtung nachts haben, also so wie wir. Und wenn man das alles so hintereinander sich überlegt, dann ist eben die große Frage, wenn es denn diese Aliens gibt, wieso hören und sehen wir von denen nichts?
Ja, klar. Könnte die Entfernung, weil wir werden ja jetzt nicht auf dem Mars leben, zumindest hat man das jetzt noch nicht rausgefunden.
Also, dass da kein intelligentes Leben ist, das weiß man inzwischen. Was immer noch eine Vermutung ist, dass wir, also bisher, sagen wir mal so, bisher weiß man, hat man noch keinen definitiven Beweis, dass es überhaupt außerhalb der Erde Leben gibt, im ganz allgemeinen Sinne. Also bei Bakterien angefangen bis hin zu intelligenten Lebewesen, was auch immer jetzt Intelligenz im Einzelnen bedeutet. Könnten wir vielleicht auch mal einen Podcast drüber machen.
Müssten wir mal drüber reden. Ob wir die Richtigen dafür sind, ist eine Frage.
Aber eine. Ja, wir könnten mal recherchieren.
Okay. Aber wir reden auch über Aliens, und Aliens sind wir beide de facto auch nicht. Also das ist ein anderes Thema. Vielleicht die Distanz, warum man bisher jetzt noch nicht
für die Distanz ist in jedem Fall ein Punkt. Es gibt gute Argumente, wie man das Problem lösen könnte. Also oder gute Vorschläge, sagen wir mal. Es gibt Generationenschiffe. Also man könnte zum Beispiel überlegen, dass eine Alienrasse aus verschiedenen Gründen, könnte man sich da vorstellen, ihren Planeten verlassen will. Zum Beispiel, weil der runtergerockt ist. Zum Beispiel, weil eine Katastrophe droht. Meteoriteneinschlag, den sie nicht abwehren können. Irgendwie sowas. Oder weil die Sonne irgendwann zu einem roten Riesen wird. Das wird bei uns in ein paar Milliarden Jahren passieren. Also so in ungefähr Größenordnung, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. In 1,5 Milliarden Jahren wird unsere Erde verbrennen, weil die Sonne sich aufbläht. Da wird dann das ganze Helium, der ganze Wasserstoff zu Helium verbrannt sein. Und dann treten andere Fusionsreaktionen in Gang. Und dann bläht sich die Sonne auf und wird dann so groß, also unsere Sonne, dass sie quasi die Erde verschluckt, wird dann zu einem roten Riesen. Das heißt, also in etwas über 1 Milliarde Jahre müssen wir uns ernsthaft Gedanken darüber machen, die Erde zu verlassen, spätestens dann. Und das kann ja in anderen Zivilisationen auch passieren. Und dann wäre zum Beispiel eine Idee zu sagen, gut, den Planeten finden wir jetzt doof, da müssen wir weg. Oder gibt halt Probleme, dass man dann so Generationenschiffe baut. Und die könnten ja große Entfernungen überwinden, wenn die dann, wir fliegen halt lange dann. Haben wir aber noch nicht gesehen, sowas. Die andere Möglichkeit, die man überlegen könnte, ist, dass die vielleicht selber ja gar nicht reisen müssen, sondern Sonden schicken. Man könnte ja Sonden schicken. Wir haben ja drei Sonden, die schon den unser Sonnensystem verlassen haben. Die beiden Pioneer-Sonden und eine
Pioneer 10 und Pioneer 11.
Voyager. Die beiden Voyager-Sonden.
Voyager 1 und 2.
Voyager 1 und 2 und Pioneer 10, genau. Pioneer 10, die ist aber abgeschaltet. Ja. Mit der ist kein, die ist, das ist nur noch quasi ein Haufen fliegender Schrott. Aber die eine Voyager, ich habe vergessen, welche, die 1 oder 2, die antwortet ja noch.
Ja.
Und die sind jetzt außerhalb unseres Sonnensystems. Das ist noch nicht so richtig weit. Aber in ein paar tausend Jahren erreichen die ja dann andere Sterne. Und das kann man sich ja auch vorstellen, dass das andere Zivilisationen gemacht haben. Aber auch da haben wir noch nichts gesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wenn das jetzt zigtausend Jahre dauert, bis so eine Sonde die Entfernung überwunden hat, dann ist es ja kein Wunder, dass wir das noch nicht sehen. Naja, also das Universum gibt es ja jetzt schon seit rund 13,5 Milliarden Jahren. Also 13,5 Tausend Millionen Jahren, also schon ziemlich lange. Und die Entwicklung auf unserem Planeten von ja niedrigsten oder vom ersten Leben sozusagen bis jetzt liegt so, da gibt es unterschiedliche Daten, aber so in der Größenordnung 2, 3, 4 Milliarden Jahre. Mhm. Das heißt, gut, wenn es jetzt nicht vielleicht direkt nach dem Urknall losgehen würde, aber sagen wir mal, da hätte so eine Zivilisation wie unsere jetzt schon zweimal die Gelegenheit gehabt, sich von null so weit zu entwickeln, wie wir jetzt sind. Also es gibt auch gute Gründe anzunehmen, oder sagen wir mal, es gibt keine Gründe dagegen anzunehmen, dass es auch eine Zivilisation schon vor 4,5 Milliarden Jahren gab, die so weit ist, wie wir jetzt, und die Sonden geschickt hat. Und in 4,5 Milliarden Jahren kannst du mit so einer Sonde ziemlich weit kommen. Hm. Haben wir aber auch, wir haben keine Sonden gesehen. Nichts Außerirdisches. Das heißt also, die große Entfernung ist, ja, ist ein Argument dafür, dass du nicht mal ebenso mit denen dahin fliegen kannst und so. Und es gibt im Augenblick auch jetzt von Star Wars, Star Trek und diesen ganzen Sachen, ich gucke gerade so einen Marvel-Film, wo die auch immer so nett durch den Weltraum
Star
fliegen.
Star Wars und Star Trek und diese ganzen Sachen. Alles unter einen Hut, macht sich sehr beliebt bei den Nerds.
Ja,
wir sind selber Nerds.
Ja, deswegen kann ich das ja auch so guten Gewissens sagen. Und wir machen auch bestimmt noch mal eine Episode über Star Wars und wir machen auch bestimmt noch mal eine Episode über Star Trek. Und über die anderen Sachen haben wir ja zum Teil auch schon gemacht. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Also diese in den Science-Fiction-Filmen und in den Comics und so weiter ist es immer so einfach, wie die da mit ihren Raumschiffen rumfliegen. Fliegen sie dahin, dann machen sie immer so einen Sprung. Und nach allem, was wir bis jetzt wissen, das muss man ja mal dazu sagen, gibt es diese Technologie nicht.
Ja, gut, aber die Technologie hat sich verändert in anderen Bereichen.
Ja,
da sind wir so weit, da, wie wir vielleicht auch vor 10 Jahren nicht gedacht haben, dass wir so schnell so weit kommen. Andere Filme, wie, wir haben da schon drüber geredet, Zurück in die Zukunft, weiß nicht, haben wir über den schon geredet, wahrscheinlich über Zeitreisen. Da sind Sachen heutzutage tatsächlich schon da, die es damals in der Zukunft gab.
Die Hoverboards aber noch nicht.
Naja, so ein bisschen.
Ja, aber ja. Zeitreisen, da gibt's ja diese andere Aussage von Stephen Hawking, wenn es Zeitreisen gibt, wo sind denn die Touristen aus der Zukunft? Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Also im Augenblick sieht es so aus, als tatsächlich, als gäbe es Aliens nicht. Also jedenfalls nicht die höher entwickelten. Genau. Weil es sehr, sehr gute Gründe gibt, zu erwarten, dass wir die irgendwie mitbekommen. Also dass wir irgendwie Daten von denen kriegen. Es gibt ja diese SETI-Programme, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie sowas, ja. SETI jedenfalls. da wird ja nach Signalen gesucht und man überlegt auch bei diesem Programm, welche Frequenzen, also Rundfunk- oder Radiofrequenzen abgesucht werden sollen, und man hat aus guten Gründen sich für bestimmte Frequenzen entschieden, findet da aber nichts.
Du hast gerade Stephen Hawking angesprochen, da lässt sich mal ein anderes Thema aufgreifen, weil der hat mal in einem Interview mal gesagt, dass er es für besser fände, wenn die Menschheit nicht aktiv nach Aliens suchen würde, Signale senden würde, sondern sich eher versucht, bedeckt oder unerkannt zu bleiben. Ja. Weil man könnte ja befürchten, dass gerade wenn es so intelligente Wesen gibt, intelligente Außerirdische, dass die Erde ja nicht Freundschaft besuchen würden. Vielleicht geht es auch nicht um Krieg, aber sie würden vielleicht die Ressourcen plündern der Erde. Das hat er so gesagt.
Es gibt einige Menschen, die das SETI-Programm kritisieren, genau aus diesem Grund. Mhm. Eine Sache, die relativ absurd ist, ist die Sache mit den Ressourcen, das Argument. Weil eine Zivilisation, die über eine so hohe technische Kompetenz verfügt, dass sie hierher fliegen kann, um unseren Planeten zu plündern, die kann überall hinfliegen. Und unser Asteroidenring ist voll von Asteroiden mit Rohstoffen. andere Planeten sind voll mit Rohstoffen. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, jetzt speziell zur Erde zu fliegen und die zu plündern. Mhm. Insbesondere, wenn man sich dann noch mit den Bewohnern dort anlegen muss. Was aber wahrscheinlich auch kein großes Problem ist, weil wenn man in der Lage ist, so große Distanzen zu überwinden, wird man wahrscheinlich auch mit der Lebensform, die da lebt, relativ kurzen Prozess machen können. Und das ist eher das Argument. Also das Ressourcenargument, das halte ich für Quatsch. Mhm. Die können, wenn sie wollen, können sie überall hinfliegen und Sachen holen. Da brauchen sie unsere Erde nicht. Und Wasser gibt es auch auf anderen Planeten. Also zum Beispiel wird beim Saturnmond Enceladus wird vermutet, dass der über ein großes Wasserreservoir verfügt. Ist übrigens auch ein Kandidat, wo Aliens leben könnten. Mhm. Also zumindest in Form von Bakterien. Nein, das Hauptargument oder die Hauptgefahr, die man da sehen kann, ist die, was passiert denn in der Regel, und das können wir ja bei uns auf der Erde beobachten, wenn eine technisch deutlich höher entwickelte Zivilisation auf eine technisch nicht so hohe Zivilisation trifft. Und das ist ja vorgekommen als die Kontinente entdeckt worden sind oder wenn wir jetzt in irgendwelche Gebiete vordringen, wo noch Ureinwohner leben, es gibt ja noch vereinzelt, gibt es das ja noch auf der Welt, was dann passiert. Und in der Regel, und das nicht mal mit böser Absicht, also nicht die braucht es nicht mal, werden diese Völker stark dezimiert, wenn nicht sogar ausgerottet. Mhm. Weil einfach die technisch überlegene Zivilisation sich dann breit macht. Und den Platz beansprucht und es auch einfach kann. Also kann es einfach. Und da haben die keine Chance. Und deswegen, und das ist eigentlich die Gefahr. Also wenn wir von Außerirdischen entdeckt werden, von Aliens, und die dann sagen, ach, das ist ja interessant, gucken wir mal, dann ist das für die wie ein Zoo-Besuch. Dann kommen die her und gucken uns an, was wir hier so treiben. Das kann sein, vielleicht ist das ein Grund, warum wir sie noch nicht gesehen haben, dass sie das heimlich tun, so Stichwort Men in Black. Mhm. So, dass das eben alles undercover passiert.
Gut, wobei bei Man in Black gibt es ja auch von der Regierung diese Man in Black,
genau.
Die ganzen Alien kümmern. Aber es gibt ja auch Aliens, also Alien-Filme, wo die komplett unentdeckt sind.
Ja, Man in Black fiel mir gerade ein, weil da wird ja sehr viel Wert darauf gelegt, dass das alles verdeckt bleibt, mit diesem Stab, der dann vor die Nase gehalten wird und so. Und das kann man sich natürlich vorstellen. Und es gibt im Augenblick keinen Beweis, dass das nicht so ist. Also das könnte durchaus sein, wenn man das Glück hat, dass man so eine Zivilisation hat, die einen untersucht, dann sind wir für die so ein bisschen wie Laborratten. Vielleicht machen die auch Experimente mit uns. Aber wenn man mal in den Zoo geht und Menschen sieht, wie die sich dort benehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man so eine Rasse hat oder so eine Zivilisation hat, eher gering. Es wird dann eher so sein, dass dann, die machen sich dann da breit, so wie irgendwie Touristen in anderen Ländern oder so, die sich dann etwas schön, zack, so, ich kann's. Und deswegen, wenn also hier Aliens kommen, hochentwickelte Aliens, technologisch hochentwickelte Aliens, und wir dann, weil wir das doof finden, wenn die dann hier landen, weil wir uns bedroht finden, die wir vielleicht dann beschießen, dann werden die entsprechend reagieren. Und sie werden natürlich uns technologisch weit überlegen sein, sonst könnten sie ja nicht diese Entfernung überbrücken. Und es gibt einen sehr schönen Film, Der Tag, an dem die Erde stillstand. Und ich meine, die alte Verfilmung, die neue mit Keanu Reeves, ist nicht so gut. Die ist einfach nicht so gut. Also kann man sich angucken, aber die ist nicht so gut, weil die nicht so, also die ist nicht so klar fokussiert auf die Problematik. Und der alte Film, der glaube ich aus den 50ern ist, da sieht man das sehr deutlich. Die kommen in Frieden und wir sind so blöd. Wir fahren erstmal unsere Waffen auf, beschießen die auch und dann zeigen die uns, wie es so schön heißt, wo Daddel in den Most hängt. Ja. Und deswegen, der Tag, an dem die Erde stillstand, machen sie eben mal alles aus und sagen so, pass mal auf, Freunde, wenn er hier nicht nach unseren Regeln spielt, dann zeigen wir euch eben, dass es dann trotzdem ist. Deswegen. Das kann ich gut verstehen, dass Stephen Hawking dann sagt, wir sollten nicht so Hallo schreien.
Gut, es gibt aber auch die Aliens, die böse sind, schon von Anfang an sind den Menschen gegenüber in den Filmen. Du hast Good Man in Black, da gibt's ja alle, aber beispielsweise sowas wie Alien selber, der Film, also oder die Filmreihe, ja.
Ja, oder Independence Day.
Independence Day, ganz genau. Ja. Oder der bessere Independence Day ist natürlich Mars Attacks, der auch ein ganz, ganz toller Film. Also da sind die auch von Anfang an auch böse. Aber es gibt natürlich auch Aliens, die versteckt werden von lieben Familien, wie beispielsweise E.T. Da wird er ja auch am Anfang versteckt.
Ja, Oder wie heißt der Katzenfresser?
Alf natürlich. Genau. Gordon Shumway. Alf genau. Aus Melmac. Genau. Der wird am Ende ja aber auch dann gefasst von der NASA. Die finden den ja. Mhm. Und Ende zweiter Staffel, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe mich jetzt das nicht vorbereitet, da gehen ja zu den Tenners nach Hause und nehmen Alf mit. Und tatsächlich wurde die Serie danach nie wieder fortgesetzt. Und das ist der Cliffhanger, der am Ende bleibt. So endet Alf übrigens, das wissen viele gar nicht.
Ich habe Alf nie gesehen, ich kenne natürlich die Memes und so weiter.
Aber es gab am Ende nochmal einen Film, der spielt dann auch bei der NASA, da spielt Tenners auch keine Rolle mehr. Aber trotzdem, der gehört ja nicht wirklich zur Serie. Also das ist auch ein trauriges Ende eigentlich und verstörend. Ich weiß halt, dass ich als Kind da verstört war. Ja genau, Alf ist auf jeden Fall auch jemand, der versteckt wird von denen. Und es gibt natürlich auch Filme, wo die Aliens entweder böse oder lieb sind. Wie du hast die Marvel angesprochen, die Avengers, da gibt es ja auch Aliens, die teils Teile der Avengers sind oder auch als Gegner oder Freunde drauf treten. Ja. Also die gibt's natürlich auf beiden
Davon
Seiten.
Lebt natürlich das Storytelling, dass du immer einen Antagonisten und Protagonisten hast und die sich gegenseitig bekämpfen. Aber wenn man jetzt ganz nüchtern einfach mal schaut, wie sieht das aus, muss man eben ganz klar sagen, wenn eine technisch so weit überlegene Zivilisation auf eine dann in dem Fall technisch völlig unterlegene Zivilisation trifft, dann müssen die, wie gesagt, nicht böse sein. Die werden einfach die werden sich einfach durchsetzen.
Ja, und vielleicht sind wir denen ja auch egal. Also vielleicht kommen sie auch gar nicht hierher, weil wir nicht wichtig genug sind.
Das ist zum Beispiel ein Argument, was dann auch kommt. Wir sind einfach viel zu egal und viel zu unwichtig.
Ja.
Und vor allen Dingen auch die weite Reise nicht wert. Hm. Das kann man tatsächlich, das könnte auch ein Grund sein. Hm. Aber trotzdem müsste man, und das ist immer wieder so ein Argument, was quasi als Gegenargument zu dem oder als Auflösung des Fermi-Paradoxons gebracht wird. Als Argument, dass es ein Paradox ist. Man müsste irgendwelche Signale sehen. Und das ist, man könnte im Grunde genommen, es gibt so drei Möglichkeiten, wie man mit diesem Fermi-Paradox umgeht. Das eine ist, dass man sagt, die waren sowieso schon längst da. Das ist dann diese Geschichte, dass sie vielleicht Sonden geschickt haben oder diese ganze Erich von Däniken-Geschichte, dass das damals Götter gewesen sind und so. Dann ist aber die große Frage, wo sind sie jetzt? Und es müsste ja Artefakte geben und alles, also irgendwelche Überlassungen von denen. Mhm. Und davon haben wir bis jetzt aber nichts Ernsthaftes gefunden. Also alles das, was Däniken da erzählt hat, sehr hochspannend, habe ich ja als Kind auch gelesen, diese Bücher, ist total faszinierend vom Gedanken her. Und Däniken glaubt das, glaube ich, auch nach wie vor fest, dass es so ist. Aber alles, was aus wissenschaftlicher Perspektive dazu gesagt wird, ist, dass das kein Beweis für Außerirdische ist. Mhm. Das kann man alles anders erklären. Und gibt auch Dinge, wo man es vielleicht nicht genau weiß, aber wenn man so eine schwerwiegende Behauptung aufstellt, so nach dem Motto, das sind jetzt Außerirdische, dann muss das schon hieb- und stichfest sein. Also dann muss das schon so sein, dass man sagt, das kann man jetzt gar nicht mehr anders erklären. Mhm. Und nach allem, was ich so weiß und mitbekommen habe, gibt's das einfach nicht. Das heißt, dass die hier gewesen sind, dafür gibt es keinen Beleg. Gibt auch diese Panspermie, heißt das, glaube ich, diese Idee, dass sozusagen genetische Daten, also irgendwelche Keime durch das Weltall geschickt werden und dann da, das kann man weder belegen noch widerlegen. Das kann man glauben, aber es gibt keinen Beweis dafür. Es gibt allerdings auch keinen Gegenbeweis. Das heißt, also es gibt im Augenblick nichts, das dafür spricht, dass sie hier gewesen sind. Mhm. Dass es sie gibt, also die intelligente Form, und sie uns einfach ignorieren. Es gibt auch verschiedene Argumente, warum es intelligente Aliens, technologisch überlegene Aliens gibt, wir von denen aber nichts mitbekommen. Dafür gibt es auch verschiedene Ideen, Ansätze, warum das so sein könnte. Eine Sache ist zum Beispiel, das Universum ist so groß und wir können nur bis zu einem gewissen Horizont mit unseren Messgeräten gucken und die sind halt dahinter. Ja, gibt es verschiedene Abschätzungen, gibt auch Annahmen, die sagen, nee, das kann eigentlich nicht sein. Ja, und dann gibt es gute Gründe, warum wir tatsächlich die Einzigen im Universum sind. Zumindest was intelligente Lebensformen angeht, aus verschiedenen Gründen. Das hat was mit der Erde zu tun, dass es den Mond gibt, dass wir ein Magnetfeld haben, dass unsere Sonne so groß ist, wie sie ist und so weiter und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe, die dazu beigetragen haben, dass wir uns in den letzten 4 Milliarden Jahren auf der Erde so entwickeln konnten. Aber das ist natürlich alles diese irdische Perspektive. Mhm. Du weißt natürlich nicht, da gibt es inzwischen ein spannendes Forschungsfeld, da könnten wir vielleicht auch mal drüber reden, wenn ich mich da ein bisschen schlauer gelesen habe, die sogenannte Astrobiologie. Das, was wir jetzt so überlegen, sind natürlich alles Überlegungen aus dem Wissen heraus, wie es uns geht. Also Lebewesen, die Sinnesorgane haben, die auf Luftdruckschwankungen, die auf organische Moleküle, die auf elektromagnetische Wellen einem ganz bestimmten Frequenzband reagieren. Mhm. Das muss aber nicht so sein. Und die Sauerstoff zum Leben brauchen und deren Basis 20 Aminosäuren sind, aus denen unser gesamter Körper aufgebaut ist. So, es gibt ja viel mehr Aminosäuren und die müssen auch nicht alle in die Enzyme müssen nicht alle in die eine Richtung gedreht sein oder die Proteine allgemein. Das kann man sich auch alles ganz anders vorstellen. Ja. Das wissen wir aber nicht. Wir wissen halt, für Lebewesen so wie wir, haben die Voraussetzungen, die wir haben, gut funktioniert. Ja. Ob das unter anderen Voraussetzungen funktioniert, kann man abschätzen. Aber richtig wissen tut man es tatsächlich nicht.
Ich habe mir Astrobiologie mal aufgeschrieben. Das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Können wir auch mal gerne drüber sprechen. Du hast gerade auch viel von Lesen und Büchern gesprochen. Du hast gerade auch ein Buch gelesen, extra auch in Vorbereitung des Podcasts. Magst du uns das empfehlen?
Ja, das ist von, da muss ich kurz nachschauen, damit ich den Namen nicht falsch nenne. Das fasst tatsächlich alles das. Zusammenfassen kann man eigentlich gar nicht sagen, weil es sehr ausführlich ist. Aber da geht es genau um das, wo ich hier gerade spreche. Das heißt, wo sind sie alle? Und das ist von Stephen Webb. Ja. Und der präsentiert 50 Lösungen für das Fermi-Paradoxon. Und das habe ich auch in Vorbereitung zu diesem Podcast gelesen. Und da geht es eben um diese, da beschreibt er eben sehr, sehr ausführlich, wenn sie hier gewesen sind, was würde man da erwarten? Wenn es sie gibt, wir sie aber nicht sehen können oder hören können oder sonst irgendwie regst, was gibt es dafür für Gründe? Wenn es sie nicht gibt, was gibt es für Gründe dafür, dass sich das nicht entwickelt hat, obwohl es so viele Sterne gibt, obwohl wir uns entwickelt haben? Und obwohl, und das ist ja auch so ein Punkt, der super spannend ist, und weshalb ich auch überzeugt davon bin, dass es grundsätzlich Leben wahrscheinlich überall gibt, das sind diese ganzen Extremophilen, die es auf der Erde gibt. Es gibt Bakterien, die können bei 80 Grad und heißer leben. Es gibt Bakterien, die halten bis zu, ich glaube, 120, 125 Grad Celsius aus. In Schloten in der Tiefsee, da kocht das Wasser nicht, weil der Druck da so groß ist. Es gibt Bakterien, die leben unter extremen Säuren. Ne? Also wir haben zum Beispiel, unsere Magensäure hat einen pH-Wert von irgendwas zwischen 2 und 3, ist also sehr sauer. Da können wunderbar Helicobacter pylori leben, die für Magengeschwüre zum Teil verantwortlich sind. Was ja so eine Sache aus den 90ern ist, man hat ja immer gedacht, Magengeschwüre, da können keine Bakterien für verantwortlich sein, weil da eben ein pH-Wert von zwischen 2 und 3, ich meine 2,5, ich weiß es nicht, aber nicht genau. Und ein australischer Arzt hat das dann herausgefunden und der musste gegen die Arzt-Community kämpfen und sagen, doch, das sind diese Bakterien, die Geschwüre hervorrufen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wenn man Magengeschwüre hat, dann gibt's einen Test auf diese Bakterien. Wenn du die hast, nimmst du Antibiotika und bist dann deine Magengeschwüre los. Mhm. Und ich habe es neulich gelesen, es gibt Bakterien, die sich von Kunststoffen ernähren in diesen Plastikinseln, die es im Meer gibt, diese riesen Strudel, wo der ganze Plastikabfall sich sammelt. Da gibt es inzwischen Bakterienkolonien, die sich von diesem Plastik ernähren. Es gibt Bakterien, die Benzin verstoffwechseln. Also wir finden immer wieder in irgendwelchen Nischen auf unserer Erde Lebensformen, die in diesen Nischen existieren. Und deswegen ist die Annahme draußen im Weltall, das ist lebensfeindlich, da gibt es nichts, die halte ich tatsächlich für Quatsch.
Aber da kommen wir jetzt langsam zum Ende auch. Wir, mit den Aliens meinen wir ja tatsächlich auch, also intelligentes Leben.
Die kleinen grünen Männchen meinten wir da.
Die kleinen grünen, ja, die müssen ja nicht unbedingt, wie gesagt, grün sein. Ich möchte dich abschließend nochmal fragen. Ich meine, es ist ja jetzt kein neues Thema. Seit der Antike, zumindest gibt es Überlieferungen, dass es da das erste Mal auch über Aliens, über außerirdisches Leben, Lebeformen, Lebewesen gesprochen wurde. Warum ist das so interessant, so spannend für Menschen, darüber nachzudenken, über ein Thema, was sie in ihrem Leben wahrscheinlich nie rausfinden werden? Was ist die Faszination an Aliens?
Vielleicht ist das genau die Faszination, dass du es nie rausfinden wirst. Weil ich habe in meiner Zeit, als ich Doktorand im Max-Planck-Institut war und wir dann bei der Wissenschaftskommunikation auch immer erzählt haben, ja, wir wollen schwarze Löcher und so weiter genauer untersuchen. Das hat die Menschen total fasziniert. Also das Thema Weltraum, schwarze Löcher und damit einhergehend natürlich dann auch Thema UFO und Aliens, das aber eher am Rande. Das finden sehr viele Menschen unglaublich interessant. Mhm. Wobei tatsächlich das ja so ist, sagen wir mal, auf unser Alltagsleben hat die Frage, ob schwarze Löcher Haare haben oder nicht, diese Frage gibt es tatsächlich und es wurde mathematisch bewiesen, dass sie keine Haare haben. Was Haare sind, da müsste man mal ausführlicher drüber sprechen. Das wäre vielleicht auch mal ein schönes Thema.
Haare? Okay.
Haare, ja. Also Haare an sich und natürlich auch schwarze Löcher Haare haben. Das ist das sogenannte No-Hair-Theorem. Ja. Das gibt's wirklich. Das finden viele Menschen, nicht alle, aber viele Menschen unglaublich spannend. Aber vielleicht auch deshalb, weil das etwas ist, was so fern vom Alltag ist und so außergewöhnlich, dass es eben eine schöne Ablenkung von den Alltagsthemen ist. Und bei Aliens ist es natürlich super spannend. Die sehen ja nicht nur völlig anders aus, sondern das wird ja auch etwas, also es ist zu erwarten, dass es etwas völlig anderes ist, als wenn man jetzt als Europäer nach Asien reist oder nach Saudi-Arabien oder so, wo man ja auch schon kulturell völlig andere Dinge erlebt. Aber ich glaube, das ist nochmal, was so was Anderssein angeht, nochmal eine völlig andere Geschichte. Und ich glaube, das fasziniert die Leute.
Ja, hoffentlich fasziniert dieser Podcast auch die Leute. Vielleicht nicht so sehr wie das Thema Aliens, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Podcast, wenn ihr ihn noch nicht kanntet, auf jeden Fall jetzt die anderen Folgen auch nicht verpassen solltet. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank dafür. Spannenden Einblick. Ich glaube, wir haben wieder ein paar Themen aufgerissen. Das fällt ja auch immer im Podcast auf, fallen uns wieder neue Themen ein. Das heißt, es kann endlos weitergehen. Und vielleicht haben wir irgendwann eine Episode, wo wir sagen, ja, wir hatten jetzt schon den ersten Kontakt mit Aliens. Wer weiß das schon?
Ja, also ich habe ja gesagt,
wie lange wir noch Podcast machen.
Ich sage ja immer wieder, nach allem, was wir aktuell wissen und gerade in diesem Bereich Astrobiologie und auch in diesem Bereich des Nachdenkens über dieses Fermi-Paradox, ändert sich quasi die Wissenslage stündlich. Mhm. Das muss man tatsächlich sagen.
Spannend. Ich bin gespannt, was wir als nächstes für ein Thema haben. Das haben wir, verraten wir diesmal noch nicht.
Nein.
Aber auch, weil wir es jetzt noch nicht wissen. Das ist der eine Grund, welches wir haben uns noch nicht entschieden. Wir haben etliche Themen auf dem Tisch, aber wir müssen uns noch für eines entscheiden.
Ja.
In einem Monat hört ihr uns wieder. Ich bin raus heute. Ich bin Shaggy Schwarz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mein Kollege darf die Abschlussworte sprechen.
Vielen Dank, Shaggy. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Arthur C. Clarke, der sagte, entweder es gibt Leben im Universum, also zu unserem dazu, oder das gibt es nicht. Beide Gedanken sind beängstigend.